What's one move in bed that makes a man go crazy every time?
Oh, you gotta give him that huck to and spit on that thing. You get me?
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 160 des Gadgetfunk. Ich bedanke mich bei allen, die sich schon Sorgen um uns gemacht haben, aber ich kann jeden beruhigen. Es gibt keinen Anlass zur Besorgnis. Uns geht's allen wunderbar. Wir hatten bloß Herausforderungen, Termine zu finden. Und darum hat es ein bisschen gedauert, bis wir heute endlich unseren zweiten Teil unserer Fußball-Saga aufnehmen können. Ich freue mich wie Bolle, dass wir zu dritt hier in den Gadgetfunk-Studios sind. Und darum begrüße ich zum ersten Mal deine allererste externe Podcast-Aufnahme, Robert, gell? Den Robert Bedraoui aus München.
Hi, servus. Stimmt. Aber es ist eigentlich schon meine zweite.
Ja, aber da haben wir ja Händchen gehalten. Und heute hockst du da ganz alleine mit diesem Mikrofon und weißt, musst da reinreden, genau. Und dann natürlich wie immer, Heiko, servus. Wo finden wir dich?
Moin, moin. Oh, Carsten, du erwischt mich heute wieder mal im schönen Burgau.
Schön, ich musste ein bisschen mich ranlanzen. Ich bin auch aus der Übung, Heiko.
Ja, ein bisschen rusty die ganze Geschichte. Und zwischendurch, wir hatten eine Folge aufgenommen. Ich muss es nur noch mal kurz thematisieren, nicht monetarisieren.
Monetarisieren wäre auch gut.
Schön wäre es gewesen. Nein, da hat uns irgendwie die Technik ein kleines Schnippchen geschlagen.
Ein kleines.
Ja, ein kleines. Auf jeden Fall, es war schwer zu publizieren, von daher sorry. Das sollte diesmal fluffiger gehen. Und nein, ich freue mich auch, dass wir das zusammengefunden haben und dass wir auch die Herausforderung des Remote-Zugangs von Robert, das sehr gut funktioniert hat. Ja, lasst uns losregen, Männers. Wie geht's euch?
Gut.
Ja, super. Super.
Super. Ja. Das hört sich ja so begeistert an wie letzten Freitag, 21 Uhr.
Ah, oh, come on. Ja,
du, ich hab seit unserer letzten Podcast-Aufnahme ein neues Gebiss, zwei neue Kinder gezeugt. Alles super. Ja.
Carsten, solange nicht dafür zahlen musst, ist alles gut.
Heiko? du weißt zu viel.
Ja, okay. Wir lassen uns das nicht allzu sehr vertiefen. Ja, nicht
Fingerwunde, wie war das? 5 Minuten Freude, ein Leben lang. Unvergessliches Erlebnis oder irgendwie so, da war was.
Du meinst 13 Sekunden Rittmeister und 18 Jahre Zahlmeister.
18? Du Kind.
Ja, du Träumerle. Auch 20 mit Studium.
Die ersten 18 sind ja easy. Aber let's not go there, das hat, glaube ich, überhaupt nichts damit zu tun. Nee, ich freue mich doppelt, dass wir es heute geschafft haben, weil wir haben jetzt den Aufhänger, wir sind noch mittendrin im EM-Fieber oder so ähnlich. Aber auf jeden Fall für alle die Leute, die diese Aufnahme erst später hören, wir schreiben Mitte, Anfang Juli. Wir treffen uns heute am Donnerstag und am Sonntag ist das EM-Finale 2024 in Berlin.
Die AfD würden sagen, Lügenpresse, das Finale war letzten Freitag schon.
Oh, genau. Alternative Fakten. Genau. Heiko, wer spielt denn im Endspiel? In dem Fake-Endspiel am Sonntag?
Ich würde mal ganz schwer auf Spanien tippen. Und dann der Gewinner ist heute ein Spiel? Ich weiß gar nicht. Oder war gestern das letzte?
Gestern.
Okay, dann, ich weiß gar nicht, Holland hat gespielt gegen England.
Gegen die anderen.
Ja, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich kam heute, hab mich nicht damit beschäftigt. Könnte sein, dass die Engländer verloren haben oder gewonnen haben.
Du bist auf einer ganz heißen Spur. Also
der Tag heute war.
Wo bin ich da gelandet?
War so crazy. Ja, sorry, der Tag heute war so crazy. Ich habe nur zwischendurch aus dem Augenwinkel eine Schlagzeile gesehen, dass irgendwelche Holländer in Düsseldorf ein Sausalito-Restaurant auseinandergenommen haben. Aber jetzt weiß ich nicht, ob vor Freude oder.
No England, no party. No
was, England. England raus,
nein, natürlich ist England jetzt im Finale, so wie ich es prophezeit habe.
Das hätte ich nämlich auch gedacht und habe das einfach mal vorausgesetzt, denn ich habe in einem englischen Lieferanten heute eine Mail geschrieben und sie noch gefragt, ob sie auch die EM enjoyen. Ja. Das wäre doof gewesen, wenn sie gestern rausgeflogen wären.
Es waren 50% Guess und du hast Glück gehabt.
Ja, manchmal trinkt auch das blinde Huhn an Korn.
Ja, unter den Blinden ist der Einäugige der König.
Okay, die nächsten 5 Euro Kane. Fürs Phrasenschwein sind gesichert. Danke an Herr Petrelli. Sehr gut. Nein, muss zu meiner Schande gestehen, nach dem Deutschland aus hat es mich alles nicht mehr ganz so interessiert. Ja, aber trotzdem finde ich es toll, dass wieder mal so ein schönes Fußballfest bei uns im Land war. Oder ist, es ist hier noch.
Wunderschöne Brücke. Findest du es wirklich fußballfestig?
In Teilen. Das ist natürlich, ich hab mich das zwischendurch schon so ein bisschen hinterfragt, wie geil ich es finde oder wie gut ich es so finde. Und natürlich haben wir ja alle noch in unserer Generation sehr präsent und in Farbe die Erinnerung aus 2006, aus dem sagenhaften Sommermärchen, wo es ja leider auch nicht fürs Finale gelangt hat, aber trotzdem. Was, glaube ich, einfach schwer zu toppen ist. Was sich nicht einfach so auch wiederholen lässt. Von daher, ja, ich glaube, wir haben uns ganz gut präsentiert gegenüber unseren europäischen Freunden und Gästen. Es gab, glaube ich, wenig Tumult, wenig Themen für Anstöße, außer vielleicht die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn und dass die angereisten Fans sich erstmal dran gewöhnen mussten vielleicht ein bisschen früher Zug zu fahren. Aber ich glaube, es war ganz gut und gefühlt war es schon so eine recht positive Grundstimmung gewesen. Aber rein, ja, subjektive Wahrnehmung. Ne?
Ja, natürlich subjektiv. Robert, wie subjektiv bist du in dem Thema?
Also, ich glaube, das war mit einer der besten Turniere, die ich miterleben durfte. Und erst recht in unserem eigenen Land. Das war schon, also Beispiel, das 1-1, wo Deutschland geschossen hat, gegen Spanien und ich saß im Biergarten mit meinen ganzen Freunden, da war eine Minute langes Schreien, Springen, Hüpfen in den Armen gelegen. Eine Minute locker. Die haben schon längst wieder gespielt. Allein dieser Moment hat mir einfach gezeigt, Wahnsinn, was Fußball alles ausmachen kann.
Ja, hast du schön auf den Punkt gebracht. Ging mir ja ähnlich. Das so wahrzunehmen. Umso bitterer war dann die Pille 5 Minuten später.
Also 20 Minuten
später. 20 Minuten später. Aber gefühlt waren es 5 Minuten, weil du warst ja noch in meinem Freudentaumel, ja, und hast dich schon im Elfmeterschießen gesehen. Oder hast dich, ja. Wir haben uns, das ist ja auch immer schwierig mit der Nomenklatur. Es war Freude und Leid, glaube ich, selten so eng zusammen wie bei Fußball.
Ja, absolut. Vor allem das Feedback auch aus dem Ausland ist überaus positiv. Wir waren ein guter Gastgeber und wenn ich mir dann so die Turniere zurückerinnere, zum Beispiel, wo ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass es mich dann am Ende des Tages dann so enttäuscht hat, war zum Beispiel die Weltmeisterschaft in Südafrika mit den ganzen Getröte und alles. Das fand ich
noch relativ catchy.
Ja, ich weiß nicht,
weil es greifbar war.
Ja, aber es war dann irgendwann.
Und hörbar.
Ja, genau, es war dann irgendwann so nervig. Und wenn du dann Katar wieder anschaust, also.
Das war ja die komplette Enttäuschung.
Wahnsinn.
Also abgesehen vom sportlichen Ergebnis.
Ja, das war voll super. Da waren Inder in Deutschland-Trikots. Wo gibt es das sonst?
Das war in Katar?
Ja, die haben sie halt dann bestellt dort.
Ach so, ja, das Dino.
Ja.
Ach,
ja, jetzt will ich sagen. Also, aber wenn du.
Das habe ich schon wieder verdrängt.
Ja, ich weiß genau, was Carsten meint. Das ist halt so dieses Surreale, wo du dann denkst: Oh mein Gott, mit aller Gewalt Euphorie versuchen zu erzeugen. Das funktioniert das nicht. Und wenn du dir den ganzen Turniere WM, EM anschaust in den Vergangenheiten, und jetzt bin ich schon in einem Alter, wo ich sagen kann, ich habe sie alle miterlebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also 2006.
66 in Wembley, ja. Das war mal drüber. Ja, Mann, haben wir jetzt hinter.
Bin ich noch im Rückenmark Aufzug gefahren. Ja.
Aber lass mich doch den Punkt zu Ende bringen. 2006 und 2024 waren einfach wow. Das waren, also, und das sagen eben alle unsere Nachbarn auch. Also bei euch macht es einfach Spaß zu feiern. Wir sind ein tolles, liberales, demokratisches Land und lassen leben. Und das ist genauso, wie es sich gehört. War super. Ja. Sensationell. Aber ich habe gesagt, England wird Weltmeister, habe ich gesagt. Alle haben sie mich ausgelacht.
England wird Weltmeister. Ja, wir können ja am Sonntag immer noch lachen.
Ja, ja. Oder auch nicht.
Nein, das ist, aber das, dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, Robert, das fand ich am imposantesten. Und das ist egal, ob es jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder in England gewesen wäre oder also in irgendeinem mitteleuropäischen Land. Die Nähe und die auch nicht keine Zeitverschiebung und alles halt gefühlt präsenter und mit mehr Leben gefüllt. Und das ist auch was du
gesagt hast. Die ist bei den Europameisterschaften meist echt überblickbar, die Zeitverschiebung.
Wenn ich jetzt den Vergleich nehme zu Katar vor zwei Jahren. Ja, einfach vom Eventcharakter her.
Ja, bei der EM.
Das ist schon.
Aber es stimmt schon. Sie haben es ja vor, was war das, die vorletzte EM, die sie auf Europa verteilt haben. Ja. Wo dann die Vorrunde war zwischen England und Frankreich und dann sind sie nach Bosnien zum Viertelfinale runtergeflogen.
Das war schon.
Ich weiß nicht, ob das die letzte war. Ich
weiß nicht, ich glaube, die letzte war Schweiz, Österreich, kann das sein? Weiß ich gar nicht. Oder war das wieder?
Die ist schon noch, also noch, die ist noch viel länger.
Nochmal
vier davon. Ne?
Aber liebe Hörerschaft, ihr merkt, ihr habt es hier mit absoluten Vollprofis zu tun. Und nein, wir haben schon viele schöne Punkte angesprochen. Also eins, was ich vielleicht noch mit euch kurz besprechen würde, wär diese Gesellschaftsrelevanz des Fußballs. Weil was ja wahrscheinlich sogar du mitbekommen hast, Heiko, war diese unglaubliche Emotionalität, die dann aufgestiegen worden ist. Ich kann das mit dem Reden haben wir heute auch nicht mehr erfunden.
Wir sind einfach
aufgebaut wurde. Und was mir da insbesondere hängen blieb, war das Interview mit dem deutschen Trainer Julian Nagelsmann. Und eine Frage war: Haben Sie den Fußball wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft geführt?
Ja.
Ja, Leute, ihr seht es nicht, aber Heikos Stirn runzelt.
Was ist das denn für eine Frage?
Und genau das habe ich mich auch gedacht, aber das war auch so ein bisschen der Tenor rund um das Auftreten der deutschen Nationalmannschaft. Man muss dazu sagen, vor drei Monaten hat jeder die Nationalmannschaft gehasst, jetzt ist sie wieder everybody's darling. Ja, kein Mensch hat mehr Fußball geguckt.
Sie ist einfach schlecht geredet worden, weil
sie schlecht waren.
Ja, also, das natürlich waren sie.
Und weil sie schlecht vermarketingt waren und also die haben, also das ist ja was man dem Verband lassen muss, die haben da sehr, sehr viele Schrauben richtig in die richtige Richtung gedreht.
Ja, mega. Allein
mir geht es wirklich um diese gesellschaftsrelevante Darstellung. Und also das war für mein Dafürhalten komplett überhöht. Fußball ist toll, Fußball kann verbinden, Fußball kann international. Aber in die Mitte der Gesellschaft?
Ja, das ist schon ein weirder Spruch. Da könnte man fragen, ob Julian Reichelt von News diese Frage gestellt hat.
Nee, das war ARD oder ZDF, nach dem Spiel Moderation.
Ja, super, Hauptsache Bullshit, egal.
Und das war einfach der Punkt, wo ich mir dachte, Leute, lasst die Kirche im Sack. Das ist eine EM, es ist toll, aber wenn man es jetzt on a global scale sieht, dann ist das nix. Es ist ein schönes Turnier, aber wir haben gesellschaftlich ganz andere Themen.
Gesellschaftlich, politisch, Umweltthemen.
Und drum
das
ist
verschwindet
es
nicht nur, weil es ein schönes Turnier war. Ja,
ja, und drum habe ich da so meine Berührungsproblemchen. Und vielleicht auch wieder der alte Spruch, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt.
Das ist eine sehr schöne Beschreibung.
Und es hat die Kraft, Leute zu verbinden. Und natürlich, ey, über die Schotten müssen wir gar nicht reden, wie die hier München erobert haben im Sturm und dann den Rest von Deutschland. Und dann gab es ja natürlich in dem Moment
die
Politik.
Die Rechts-Links-Holländer, ja, die Bilder aus Hamburg zu Beginn des Turniers, einfach sagenhafte Choreografie. Ja.
Und die unterschiedlichen Kulturen, wie zum Beispiel die Türken in so ein Spiel reingehen mit einer Leidenschaft, die man teilweise auch fraglich sehen kann, aber dann im gleichen Fahrwasser musst du auch sagen, dass deutsche Fans den Spanier 90 Minuten lang ausgepfiffen haben, der das Handspiel gemacht hat, was auf gar keinen Fall beabsichtigt war. Das sind dann so Punkte, wo ich mich frage, Leute, Puh, ne?
Jetzt keep the church in the village, ja, wie ein geschätzter Ex-Kollege immer gesagt hat.
Roberto, du bist der größte Ultra von uns. Bin ich auf dem falschen Dampfer?
Zu welchem Thema? Da waren jetzt mehrere Punkte. Welches Thema jetzt exakt? Die Hand? Oder die Emotionalität? Nein, oder?
Die Mitte der Gesellschaft.
Also ich kann mir ganz gut vorstellen, was dieser Mensch mit dieser Frage beabsichtigt hatte. Wenn ich es ganz kurz auf den Punkt bringen würde, würde ich einfach sagen,
wenn du das schaffst, ja.
Wenn ich es sagen würde, diese 90 Minuten helfen dem einen oder anderen Menschen einfach mal kurz durchzuatmen und nicht an Sorgen zu denken. Mhm. Und das, genau. Davon hast du einfach genug zur Zeit. Die haben wir drei alle. Wir sehen ganz genau die Themen, die es gerade draußen gibt. Wir brauchen nur den Fernseher einschalten. Und wir haben mehr negative Informationen und negative Vibes und Nachrichten. Und diese 90 Minuten, die lenken halt einfach ab. Nur diese 90 Minuten. Und wenn du es ganz genau nimmst als Hardcore-Fan, dann nimmst du diese eine Stunde Vorberichterstattung noch dazu. Und dann nimmst du noch die eine Stunde danach, um zu sehen, wie sie gewonnen haben, die Verlierer, die Interviews. Und um dann die eine Stunde Vorberichterstattung auch noch zu bekommen, dann bist du auch noch mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vorher da, um dir den besten Platz zu sichern. Also summa summarum kommst du auf deine 3-4 Stunden, wo du einfach mal an nichts anderes denken musst, außer nur an diesen Moment, weil diese EM halt alle 4 Jahre ist. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich diese Fragestellung ist, in die Mitte der Gesellschaft zurückzubringen. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich der Spruch ist eigentlich nicht treffend, es ist nicht passend, sondern du hast vollkommen recht, das ist die schönste Nebensache der Welt. Das ist eigentlich das perfekte Wortspiel. Es hilft dir einfach in schwierigen Zeiten. Und wir haben schwierige Zeiten.
Nicht von mir, ja.
Ja, ich weiß.
Und umso wichtiger ist es, dass man eine Abwechslung hat und wenn die in der, ja, also ihr merkt, ich bin da zerrissen, aber ich bin bei diesem ganzen Gigantismus, der gerade rund um den Fußball auch herrscht, bin ich grundsätzlich sehr zerrissen, weil ich auch merke, wie es mit meinem Lieblingsverein, das Herzblut wird dünner, immer dünner. Weil es einfach um andere Themen gibt und wenn du sagst, dass da Leute 20 Millionen Euro im Jahr verdienen,
ja, aber
dafür,
das,
dass sie kicken. Also
wenn es reicht, das
aber das sind
Einstiegsgehalt.
Aber das sind Dinge, die helfen dir ja nicht weiter. Das ist eigentlich fast schade.
Worum es geht.
Naja,
das schmälert aber den Genuss.
Ja, schmälert den Genuss, wenn du dich darauf einlässt.
Um dem die 20 Millionen Euro zahlen zu können, musst du halt dann in eine Vermarktung eintreten, die irgendwann, also ich finde es unschön. Mir ist es zu viel links und rechts. Und geführt wird.
Wie machst du es dann in anderen Sachen, Formel 1? Wie machst du es im Tenniszirkus? Wie machst du es bei den Golfern? Also im Skizirkus?
Es ist überall so. Überall im Profisport regiert exakt. Das Feld, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber Fußball hat, glaube ich, nochmal ein ganz outstanding.
Aber es ist ein guter Steigbügel in den Amateursportbereich, weil die EM hilft den Amateurvereinen.
Natürlich, alles, was gehypt wird. Boris und Steffi haben früher auch dem Tennisverein geholfen.
Genau.
Ne? Stimmt. Ja, wenn dann Hype da ist, ja, und wenn die deutsche Mannschaft gut spielt und der 4-, 5-, 6-jährige Steppke sich inspiriert fühlt, dann hat er vielleicht auch eher den Zug, vielleicht mal zum Probetraining zu gehen oder so.
Korrekt.
Und sich einem Verein anzuschließen. Und dann folgen daraus ja ganz andere auch soziale Komponenten, die da einfach in.
Ja, das so ist.
So einen jungen Mensch dann auch wirken können. Ne?
Steffi und Boris haben Tennis-Hype ausgelöst, Michael Schumacher einen Formel-1-Hype. Seit der nicht mehr fährt, ist das Interesse an der Formel 1 in Deutschland, muss man halt sagen, ganz stark gesunken.
Und Co., ja.
Letztendlich die Vermarktungsschraube ist halt gerade im Fußball und vielleicht in der Formel 1 auch noch. Das ist halt echt abstrus.
Oder
wenn du dir anguckst, was mit den Golfturnieren passiert, etc. Mir ist das too much.
Aber hier geht es ja um den Breitensport. Ne? Wir wollten ja über den Breitensport in diesen Diskurs hier hineingehen.
Wir kommen gleich zum Breitensport. Gleich. Aber das ist, ich bin schon noch beim Profitum und bei der gesellschaftlichen Relevanz von Sport.
Genau. Einmal das und zum anderen, jetzt die EM hat es ja auch wieder gezeigt, wie viel Geschichte, Robert sagte mir so schön, there's always a story behind the story. Ja, und das hat sich ja jetzt auch gerade zum Anfang von der EM auch wieder gezeigt, nämlich auch teilweise in Form von, ich sag mal, YouTuber-Pranks, die da stattgefunden haben oder Aktionen. Ja, der Marvin Weithage, der ein Zögling von Rezo oder Aaron, auch großer YouTuber war, der gerne mal Dinge und Missstände aufzeigt und keine Kosten und Mühen scheut, um das einfach visibel zu machen. Ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben, dass er sich als zweites Maskottchen einfach ins Eröffnungsspiel gesneakt hat, durch verschiedene Kontrollen durch, ja, mit gefälschten oder einfach nur Fake-Pässen, die sie halt ganz gut kopiert haben, um auf dem Feld zu stehen als Maskottchen verkleidet. Das Maskottchen-Kostüm hat er sich irgendwie für 3.000 Euro in China machen lassen vorher. Sehr viel Aufwand, natürlich Monetarisierung über YouTube, das Geld kriegt er wieder rein, ist nicht das Problem. Aber eigentlich wollte damit er auch nur aufzeigen, wie arrogant eine UEFA ist. Und wo die Rücken da natürlich sind, auch sicherheitstechnisch. Ne? Das ganze Ding konnte nur funktionieren, weil die UEFA knapp 90 Volontären in München versprochen hat, wenn ihr diesen riesen Teppich fürs Eröffnen, oder diese riesen Plane, die ausgelegt war zu der Eröffnungszeremonie, wenn ihr helft, die mit reinzutragen und wieder rauszutragen, dann dürft ihr das Eröffnungsspiel mit angucken. Ja, und da haben sich natürlich viele gemeldet und sie hatten ihre 90 Mann zusammen, dann haben die eine Woche den Scheiß geübt. Und dann hat sich 3 Tage vor Spielbeginn rausgestellt, naja, sie dürfen das Spiel doch nicht angucken im Stadion. Und die kriegen ja keinen Cent dafür. Und dann haben die natürlich alle gemeutert, die Hälfte ist weggerannt und gesagt, macht euren Scheiß doch selbst. Und diese Personallücke und das Personalkarussell hat es dann überhaupt erst ermöglicht, dass so sich jemand da einsneaken konnte und einfach bis ins Stadion kam, bis aufs Spielfeld, ohne aufgehalten zu werden, ohne ja, erkannt zu werden.
Wobei,
ja,
das konnte der doch nie ahnen, als er seine Maskottchenverkleidung in Auftrag gegeben hat.
Ja, das ist halt riesig. Das ist halt unternehmerisches Risiko, nennt man das, glaube ich.
Aber ist es jetzt echt nicht wirklich ein großer Act, irgendwie ins Stadion reinzukommen? Also ganz unter uns,
der ist reingefahren worden, Robert. Der hat als Maskottchen in seinem VW-Bus, wo er auch noch ein VW-Fahrer-Service-Logo draufgepackt hatte, mit einem gefakten Parkausweis, ist der halt einfach ins Stadion, unter Stadion gefahren.
Das ist ein Blockbuster.
Also, das ist mega. Das ist eine mega geile Aktion. Ja, und das wird für ihn, glaube ich, auch nicht ganz günstig. Ja, die UEFA haut da richtig auf ihn drauf.
Vielleicht hast du da ein paar Anwälte, die es pro bono machen und dann so eine NGO, wird dann hinterher sagen,
der Solmecke von WBS Riegel wird sich dem schon
sie schämen sich alle, dass es wirklich passiert ist.
Naja, aber es ist einfach krasse Aktion, aber zeigt natürlich auch, wie, wenn du einfach selbstbewusst auftrittst und egal ob jetzt der RFID-Chip in deinem gefälschten Pass funktioniert oder nicht, sie haben meinen Parkausweis vorne drin liegen, na dann ist ja alles super, fahren sie rein.
Ja, das ist sehr geil.
Ist ja alles dokumentiert. Ja. Ist ja nur eine von vielen Storys, die es gab, die auf der einen Seite super lustig und interessant sind, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen erschreckend. Der ein oder andere Mitarbeiter oder Volontär von der UEFA, der dann während der EM da seinen Dienst geleistet hat, hat ja auch per Twitter-X und anderen sozialen Medien dann auch bekannt gegeben, dass nach dieser Aktion dann alles sehr viel anstrengender und schwieriger wurde, weil halt richtig kontrolliert wurde.
Verrückte Idee.
Ja. Crazy. Nein, du kannst halt auch nicht alles verteidigen. Das ist genauso wie die Leute, die aufs Spielfeld rennen, sind ja auch wieder deutlich mehr geworden.
Das ist aber nochmal was ganz anderes, Carsten, finde ich.
Wenn ihr jetzt sehen würdet, wie Heikos Zeigefinger immer hochgeht, während er redet.
Ja. was war das, Robert?
Wenn ich rede, dann sehe ich auf Gitterband dann Ausschläge. Wenn ihr redet, sehe ich nichts.
Das ist richtig so.
Das ist wunderbar. Danke.
Ja, andersrum wäre schon. Ja, aber deswegen haben wir ja einen Kopfhörer genommen.
Sehr gut.
Das kleine Einmaleins des Podcastens. Nein, alles cool. Nee, Carsten, ich glaube, es war sehr viel oder wäre sehr viel schwieriger gewesen, als normal Besucher, Gast in so ein Stadion zu kommen durch die normalen Tore, als jetzt da, wo die VIPs reinfahren, reinzukommen, wie jetzt das Ding ja auch gezeigt hat. Ja. Und das kann halt nicht sein. Das kann halt einfach nicht sein. Und das Ganze, also der konnte ja auch nur die Ausweise kopieren und nachbauen, weil die ganzen UEFA-Volontäre ja 3 Tage vorher schon auf Instagram geflext haben mit, guck mal, hier ist mein Ausweis für die EM und
Ja, das tut das ein Sicherheitslücken. Das hat es zwar mit unserem Ursprungsthema
nur ein bisschen was zu tun. Bisschen zu EM. Ich wollte eigentlich, glaube ich, nur auf die UEFA einprügeln. Ja? Das ist der einzige Wehmutstropfen bei der ganzen Geschichte. Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr von Grönemeyer fehlgeleitet. Der, glaube ich, auch noch auf ein paar tausend Euro wartet von 2006.
Da war was, ja. Ja, aber okay, dann haben wir es beschlossen, wir werden die Gesellschaftsrelevanz des Fußballs nicht endgültig lösen können. Aber
nein, gut, dass sie gibt.
Eine gewisse Überhöhung ist da, es hat aber auch sein Beauty und dann gibt es noch die Problematik der Politisierung, die aber, glaube ich, allem, was auch nur ansatzweise öffentlich ist, innewohnt.
Genau.
Ja, das kriegst du nicht raus.
Das hast du aber schön gesagt.
Ja, sehr versöhnliche EM-Abschlussworte. Ja.
Naja, von wegen versöhnlich. Das war ganz klassisch Hand, okay? Das war wieder Puppentheaterspieler, der von hinten das Ärmchen rauf und runter getan hat. Und dann hat der Spanier...
Die Diskussion wollte ich jetzt gar nicht aufmachen.
Von wegen persönlich.
Nein, nicht Carstens persönliche Worte zum Thema Gesellschaft und Fußball.
Ja, das ist...
Das Handspiel war ja wurscht. Also wenn du den Kontext nochmal aufziehen
Nein, will ich nicht.
Handspiel ist... Mir Wumpe, aber ich finde es scheiße, dass deutsche sogenannte Fans dann im Folgespiel den armen Typen 90 Minuten lang auspfeifen.
Du weißt doch gar nicht, ob es die Deutschen waren.
Doch.
Ach, woher?
Ich kenne jeden Einzelnen von
denen. Ach, woher? Das kann ja jeder gewesen sein.
Gesichtserkennung.
Ja, Mann.
Sicher, weil die Franzosen den spanischen Verteidiger, ja, ganz sicher. Nee, so Sachen.
Das ist die unschöne Seite des Sports. Aber das hast du ja auch in jedem, das hast du auf jedem
die berühmte Opferrolle, weil ein Spieler für einen politischen Gruß gesperrt wird.
Entschuldigung, aber der mit der Hand, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber das war ja der Langhaarige, das ist ja Tingeltangel-Bob vom Spanien gewesen. Und der hat ja ganz klar gesagt, das war kein Elfmeter, basta. Und weißt du, wenn einer sagt basta, dann heißt es ist die Basta-Politik. Und das bedeutet am Ende des Tages, es ist wie es ist und jetzt halt einfach die Klappe. Und damit basta, hat er gesagt.
Er wird einem Schiedsrichter nicht widersprechen, dass das nicht als Elfmeter
war. Nein, das hat er nicht gesagt. Also mag es sein, dass er es gesagt hat. Aber was er auch gesagt hat, ist, es war kein Handelfmeter, basta. Und das war halt.
Aber das darf er ja auch.
Nee, natürlich
sagen.
Darf er das sagen. Aber es macht ihn unsympathisch.
Der Schiedsrichter ist anzugreifen.
Nein,
ne?
Ist er nicht.
War das, ja, dann lass ihn uns 90 Minuten auspfeifen.
Ein guter Spieler hätte gesagt, naja, gut, okay, aus 10 Meter, wenn mir einer an die Hand schießt, puh, naja, gut, okay. Aber
die blicken, Robert, die blicken, das ist ja ein Thema, auf das ich nicht eingehen wollte, aber ich glaube, die blicken alle die Regeln selber nicht mehr. Was ist Hand, was ist nicht? Da der im Spiel davor kriegt Deutschland einen Elfmeter, der über einen Chip im Ball über einen EKG gemessen werden muss, den kein Mensch gesehen hat, der nichts mit dem Ball und der Flugkurve macht, es gibt Elfmeter und dann sowas nicht, das ist natürlich klar, dass da alle am Rad drehen und sagen, was ist denn hier denn überhaupt noch Sache?
Gut, ja, haben wir geredet.
War ja auch die abschließend dazu vielleicht noch, in den allen vorangegangenen Spielen dieses Turniers war ja dieser virtuelle Schiri vielleicht manchmal auch zu oft befragt oder war ja Teil des Geschehens gewesen und omnipräsent.
Sehr viel
ist. Jegmögliche Geschichte. Und in dem Fall dann nicht, das ist ja eher die Frage,
da
die sich da stellt.
Könnte ich dir jetzt auch eine Erklärung dazu geben, warum dem so war, aber ich glaube, das führt für den Ursprungsanlass dieses Podcasts ein Stückchen zu weit. Und jetzt ist mein persönlicher Abschluss, ist Perdue. Den haben wir jetzt gnadenlos gut gecrashed.
Tut mir leid.
Aber Vielleicht nehmen wir diesen Aufhänger nochmal mit. Profitum, Breitensport ist wichtig für uns alle. Profitum ist pseudo-elitär, da geht es noch um Geld und um Auflagen. Und das bringt mich zu einem Lieblingsthema, das habe ich in der Podcast-Aufnahme, die es nicht gibt, glaube ich, thematisiert. Heiko, kann das sein?
Ja.
Wahrscheinlich war das so. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Vereine oder viele Vereine selbst gar nicht mehr genau wissen, wo sie hin wollen sollen, wo sie zwischen Aufstiegsambitionen getrieben und dann doch nüchterner Realität am Ende auf dem Boden gehalten werden. Was ist passiert? Aufstiegsrunde in die Regionalliga Bayern, also von der fünften in die vierte Liga. Die Regionalliga Bayern ist die ja, vierte Liga. Die letzte Nicht-Profi-Liga, wenn man so will. Ab der dritten Liga gilt man als Profi, wenn man da spielt.
Wer sich dazu nochmal näher informieren möchte,
hört die erste Folge nach.
Einfach die erste Folge nochmal an. Genau.
Dann gibt es unter dieser Regionalliga zwei Bayernligen, eine Nordliga und eine Südliga. Normalerweise steigt am Ende der Saison der erste jeweils direkt auf, also der Sieger der Nordgruppe oder der Südgruppe. Und die jeweils Zweitplatzierten spielen dann noch eine Relegation mit dem Dritt- und dem Viertletzten aus der Regionalliga. Was ist jetzt passiert dieses Jahr im schönen Bayern? Und ich glaube, einen ähnlichen Fall gab es in der Nordliga auch. Ich habe jetzt bloß die Vereine nicht parat. Aus der Südliga hat sich kein Verein gefunden, ewig lang, der aufsteigen wollte. Das heißt, es ist alles komplett aus dem Ruder gelaufen. Es gab keine wirklichen Direktabsteiger mehr aus der Regionalliga. Und die Aufstiegsrunde, so wie sie geplant ist, hat nicht stattfinden können, weil in der kompletten Südliga bis zu einem bestimmten Punkt kein Verein sich bereit erklärt hat, in die Regionalliga aufsteigen zu wollen. Die Gründe dafür waren unterschiedlich. Da geht es teilweise um die Erfüllung von Regularien, da geht es dann teilweise natürlich um finanzielle Dinge, da geht es dann um so vom Verband geforderte Voraussetzungen wie eine Flutlichtanlage mit so und so viel Lux oder Lumen. Und so weiter. Also sprich, der Maßnahmenkatalog ist immens, führt dazu, dass, und die fünfte Liga hört sich so nach nichts an, aber Robert hat ja in der ersten Folge auch schon erzählt, wenn du fünfte Liga spielst, das machst du ganz sicher nicht so im Nebenbei. Da gehörst du schon zu den Top 5 Kickern in deinem Bundesland, wenn wahrscheinlich nicht noch besser.
Ja.
Ja. Und ich weiß nicht, Robert, hast du das dieses Kasperltheater auch verfolgt oder du bist weiter oben und weiter unten, glaube ich, so interessensmäßig veranlagt.
Ja, Regionalliga bin ich schon veranlagt, weil mein Freundeskreis besteht halt hauptsächlich aus Blauen. Und wenn es der Blaue.
Ja, aber die spielen Dritte.
Ja, die waren aber auch, die waren aber kurz davor, dass sie in die Vierte reinkommen. Und dann musst du dich auch darum informieren, wie es in der vierten ausschauen würde.
Also entschuldige für unsere Hörer und Hörerinnen aus Norddeutschland, die Blauen, damit meint der Robert, den TSV 1860 von München.
Genau.
Aktueller Drittligist und somit noch ein Profiteam.
Die sind ein Profiteam, ja, wenn man mal bedenkt, wo die mal waren. Aber es ist wirklich nicht mein Steckenpferd, über Regionalligisten zu reden.
Und eins drunter
auch nicht, nein. Das ist dann schon, das ist schon mal ein anderes Metier. Das ist mal ganz andere Rahmenbedingungen, die haben. Also ein Regionalligist, ja. Ein Landesligist, Bayernligist, das sind ja Strukturen. Das ist ja schon hochprofessionell, muss man schon mal ganz ehrlich sagen.
Also aber das ist ja genau die Krux, über die ich reden will. Das ist hochprofessionell, trotzdem sind es alles Amateure, die das weitestgehend neben einem Vollzeitjob machen.
Naja, weißt, Carsten.
Aber was hältst denn du von diesem Kasperltheater, dass sich von den aufstiegsberechtigten Vereinen, also am Ende vom Tag war es in der Bayernliga Süd so, dass von den ersten vier haben drei sich gegen einen Aufstieg entschieden. Mhm. Dann kam es eben durch diese Spezialität dazu, dass der
3 Euro in die Strafkasse
letztendliche will. Dritte als Direktaufsteiger in die Regionalliga statt festgesetzt worden ist, was eigentlich auch gegen alle Regeln war. Als Dritter bist du raus aus dem Ding. Der Erste steigt direkt auf, der Zweite spielt Relegation. Jetzt steigt der Dritte direkt auf und ein zweiter Aufsteiger findet sich nicht.
Ja.
Ja. How comes? Und meine Theorie ist, dass die Schere zwischen den Ligen da schon so brutal aufgeht.
Also ich, Ich versuche es jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären. Du hast irgendwann einmal angefangen, keine Ahnung, als Vorstand, als Abteilungsleiter, als Fußballtrainer, als Spieler, vor 30 Jahren in dem Verein zu spielen, zu managen, zu supporten. Und 20 Jahre später befindest du dich auf einmal in der Bayernliga oder der Regionalliga. Also du bist ja nicht gleich von Anfang an in die Regionalliga eingestiegen. Das heißt, du hast ja irgendwann einmal angefangen. Du warst entweder in der Kreisklasse oder in Bayern.
Darum geht's mir aber nicht.
Ja, warte, ich komme gleich auf den Punkt. Das heißt also, irgendwann bist du mal in diese Richtung hineingegangen und dann fahrst du in dieses Fahrwasser mit und dann hast du Sponsoren, dann hast du eine Struktur, dann hast du ein Jugendzentrum, dann hast du vielleicht ein Leistungszentrum bei dir, ein NLZ vielleicht installiert und nach 20, 30 Jahren bist du erfolgreich, so wie ein Hoffenheim, der auch in der Kreisklasse angefangen hat und dann auf einmal spielst du Bayernliga oder Hoffenheim Erste Liga. Das heißt, naja, du hast dasselbe anders gelagert. Mag ja sein. Du hast es aber trotzdem selber in die Hand genommen, du hast es selber gepusht. Also diese Menschen haben diesen Verein in diese Richtung gepusht. Und jetzt kommt dann der Moment, wo sie dann einfach dann das Rechnen anfangen und dann einfach dann sagen, okay, wenn wir jetzt aufsteigen, dann müssen wir die Voraussetzungen erfüllen. Dann geht vielleicht unser Sponsor nicht mit, weil er sagt, er hat nicht so viel Geld. Dann brauchst du andere Spieler, um diese Klasse zu halten. Das heißt, du musst dich von Spielern verabschieden.
Ja, ja, klar.
Und du musst neue Spieler. Also du kommst ja dann in ein Wettbewerbsfeeling hinein, was sie überblicken, was sie checken, was sie wissen, das und das wird auf sie zukommen. Du musst so und so viele Zuschauer reinlassen und so weiter. Und dann sagst du, nee, mach ich nicht. Dann bleibe ich lieber auf diesem Niveau. Und das ist ehrlich gesagt, ganz unter uns gesprochen, ich habe zwei Freunde, die sind Trainer bei der Spielvereinigung Unterhaching. Der Sandro Wagner hat sie in die dritte Liga hochgeschubst. Und die haben jetzt zum Beispiel einen Zulauf in der Jugendabteilung. Und deren U11 bis U17 spielen auch hochklassig. Das kostet alles Geld. Mal so ganz, ja, ja. Mal ganz nebenbei, die Spielvereinigung Unterhaching, erste Mannschaft, dritte Liga, deren Trainer kriegen kein Geld. Die kriegen kein Ausbildung.
Offiziell.
Nein, also die kriegen gar kein Geld. Nein, Carsten, auch wenn du es nicht glauben magst, sie kriegen keinen einzigen Cent. Sie kriegen die Ausstattung.
Aber wir reden auch nicht.
Sie kriegen die Ausstattung. Robert, ganz kurz, sie kriegen die Ausstattung und alles und das passt. Aber beim Regionalligisten, dann wird es schwierig. Dann musst du dich auf einmal mit dem Budget auseinandersetzen, keine Ahnung, von Millionen.
Robert, überhaupt keine Frage, aber mein Punkt war ein bisschen anders gelagert, weißt du? Ein Einzelfall ist immer drin. Und die Argumente, die du anführst, sind ja auch absolut nachvollziehbar. Zwei ist schon mehr als Zufall und drei ist ein Trend. Und wenn man jetzt sagt, dass von den vier besten Teams nach der ganzen Saison sich drei gegen einen Aufstieg entscheiden, dann heißt das doch, dass strukturell da ein Bruch ist, der nicht mehr gesund ist.
Das sehe ich ganz anders.
Warum wollen die dann nicht aufsteigen, wenn das gesund wäre?
Weil
sie steigen weil eben nicht auf, weil es für den Verein nicht gesund wäre, weil genau. Sie sich finanziell in...
Genau,
ja. Also,
ja.
Und nicht gesund heißt ungesund.
Nee, ich weiß nicht, warum man das Wort gesund oder ungesund nehmen sollte. Sie können sich's nicht leisten.
Weil es nicht gesund wäre für den Verein, wenn sie es sich leisten würden.
Nee, weil sie in
dein Konto ist es nicht gesund, wenn du morgen Ferrari und Lamborghini parallel fährst. Weißt, das ist doch nichts anderes.
Nee, weil das Risiko, sie haben ein anderes bewertetes Risiko. Sie würden dann ins Risiko hineingehen. Und es gibt keinen, der sie abfedert in dieser Größenordnung.
Und das ist nicht gesund. Robert, ich glaube, wir haben hier bloß eine Wortfindungsschwierigkeit.
Gerne.
Also mir geht es wirklich um allein die Tatsache, die spielen da, also es geht unter anderem um den TSV Landsberg zum Beispiel, der richtig Geld in die Hand genommen hat die letzten zwei Jahre für den Aufstieg und jetzt haben sie dann, weiß ich nicht, drei Wochen vor Ligaende haben sie gesagt, nee, wir wollen doch nicht aufsteigen, weil das Risiko einfach nicht oder ein Sponsor ist abgesprungen, ist ja auch egal. Ich reite es bloß auf den Punkt rum. Von den ersten vier hat sich erst der TSV Schwaben Augsburg, aber auch mit Ausreizung sämtlicher Fristen dazu entschieden, okay, wir probieren es mit der Regionalliga. Auch die hatten massive Bedenken damit und Probleme.
Ja, Ja, okay.
Und da sind wir wieder bei dem Thema Professionalisierung, Amateursport. Da geht also schon in der höchsten Amateursportklasse so krass los, dass ein Großteil oder ein nicht unerheblicher Teil der Vereine sagt, nee, das sollen ausgewählte Vereine und Zweitmannschaften unter sich aussagen, die haben das finanziell im Kreuz. Für uns als Sportverein ist die höchste Amateurklasse nicht mehr darstellbar oder nicht ohne Risiko darstellbar.
Wenn wir in das Wording hineingehen, die höchste Klasse im Amateursport, Fußball, dann ist es für mich die Bezirksliga.
Ja, jetzt sind wir wieder bei der Definition, wo fängt der Profi an? Der Profi fängt offiziell in der dritten an und die Regionalliga gilt immer noch als Amateurliga.
Ja.
Wenn es faktisch anders gelebt wird, ist es aber...
Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich.
Merkst du was?
Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Also das ist für mich zu viel Gewäsch. Das ist für mich Amateurliga, Profiliga. Du bekommst als Regionalligist, wenn du dich jetzt nicht dumm anstellst, einen Nettolohn bei 10 Monaten von ungefähr 2.000, 2.500 Euro. Netto, einfach Cash. Zu deiner normalen Tätigkeit, die du machst. Also du bist entweder Banker, du bist Lagerist oder du bist ein Autoverkäufer oder du bist Metzgereifachverkäufer. Du kannst Fußball kicken, du kriegst 2.500 Euro und darüber hinaus. Es gibt auch Vereine, die zahlen nur 1.500 und so weiter.
Wenn jemand, das sind im Schnitt 20.000 pro Spieler, mal ein Kader von 20 Leuten.
Entschuldigung, also es sind 20.000 im Jahr, die du verdienen kannst. Ja?
Also pro Spieler?
Pro Spieler.
Ja, ich sehe es aus Vereinssicht. Dann hast du einen 20-Mann-Kader und das ist bloß deine Fußballmannschaft. Ja, genau. Da ist noch keine Reise dabei.
Wo kommt das Geld denn her, wenn ich mal kurz fragen
darf? Der Bauer um die Ecke. Der Bauer, der 15 Äcker hat und keine Ahnung, wie viel Hektar Feld hat und richtig Geld und der zahlt es. Oder es ist...
Den hat aber nicht jeder Verein.
Im Land haben sie es viele. Auf dem Land haben es viele.
Ja, aber vielleicht bei euch. Ja, aber wenn ich jetzt... ich kriege es dann nur am Rande mit in meiner kleinen Hallenwelt da in... vor Ort von Mainz, da gibt es keinen Großisten, der mal 90% des TSV Ebersheim so Neuschallrohr finanziert.
Drum das spielt
das,
der auch.
Das sage ich auch nicht, aber deswegen,
vorerst nicht Regionalliga.
Deswegen spielt aber auch nicht Regionalliga. Danke, genau, der spielt nicht Regionalliga. Von daher ist für uns Bezirksligist, das ist dann also C, B, A-Klasse, Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga. Bezirksliga ist bei uns...
Können wir das in Nummern wieder? Weil ich immer dritte, vierte Liga, da tue ich mich viel leichter und vielleicht auch viele der Hörer. Ist es dann die siebte Liga? Das war
auch die Nomenklatur aus der Vorfolge.
Ja, in Bayern ist es ja so, dass die C-Klasse die Kreisklasse im Norden ist. Das heißt also, wir haben drei Klassen unten drunter. Wir haben dann also quasi...
Ja, aber es geht ja von oben nach unten gezählt.
Ja, das kannst du leider...
Regionalliga ist die vierte, fünfte...
Kriegst du nicht.
Also sechste, siebte Liga,
ja,
oder?
Bekommst du nicht hin, weil zum Beispiel gibt es im Norden gibt's Bezirksoberliga, die gibt es bei uns nicht mehr. Bei uns gibt es nur noch Bezirksliga und dann gibt es Landesliga. Und bei anderen gibt es Bezirksoberliga, also...
Ja, aber das sind ja Benennungen. Drum finde ich das immer mit der von oben nach unten gezählt.
Ich glaube, wir haben irgendwie 13 oder 12 haben wir in Bayern. Aber ist auch nicht schlimm. Was ich eigentlich sagen will, ist, wenn die Professionalisierung hineingeht ins Bezahlmodus, dann bist du eigentlich ab dem Zeitpunkt schon ein Profi. Du bist es nicht bei der Regionalligisten. Du bist es schon bei Bezirksliga. Da kriegt der Spieler schon 200, 300 Euro im Monat. Und in dem Moment kriegt es von mir einen professionellen Touch. Ja?
Ja.
Ja. Ja. 300 Euro im Monat, ja, 400 Euro im Monat, man verkauft es als Benzin.
Das ist schon was.
Ja, genau, richtig. Ja. Kreisklassisten, A-Klassisten, B-Klassisten kriegen nichts oder fast nichts. Und deswegen, also, wenn du Regionalligist und sagst dann, ab dem dritten Liga ist er Profi und unten drunter ist es kein Profi.
Das ist halt das Offizielle.
Da muss ich sagen, ein Bayernligist, der kriegt 2.000 oder 1.000 Euro, der kriegt da Geld. 10.000, 12.000 Euro.
Natürlich kriegt er ein Geld. Aber da kommen wir doch gleich hin. Lass uns doch nochmal vielleicht kurz dieses Thema mit den Ligen und wie ungesund, ja, du kommst mit ungesund nicht so, du siehst das anders als ich, ne? Aber findest du es nicht auch ein Zeichen, dass von den vier erstplatzierten Teams eigentlich erstmal alle vier und dann letzten Endes aber dann doch drei sagen, nee, machen wir nicht, wir wollen weiter in dieser Klasse spielen.
Absolut.
Weil alles drüber ist uns, und das hat ja Gründe, die Regionalliga war ja nicht immer so aufgestellt, sondern die wird immer weiter aufgebläht, mit immer größeren Maßnahmenkatalogen, mit, ich habe ja gesagt vorhin, du brauchst einen Käfig für die Auswärtsfans, du brauchst einen VIP-Bereich, du brauchst eine Tribüne mit XY, und diese Auflagen werden halt immer hochgeschraubt von Jahr zu Jahr. Bitte tu mir den Gefallen, bleib mal einfach beim Amateursport. Für Menschen, die einer geregelten Arbeit nachgehen und das nebenbei machen, sie ein Zubrot damit verdienen. Also für mich war das eine riesen rote Lampe, die da aufgeleuchtet ist und sagt so, ey, das ist...
Okay, ich habe ja den Luxus hier, dass, wie soll ich sagen, genau, des neutralen Beobachters. Ja? Und ich habe gerade mal kurz drüber nachgedacht, was Robert gesagt hat, formuliere es mal ein bisschen anders. Die Vereine, die es schaffen, für sich genug Sponsoren aufzustellen, um diese finanzielle Herausforderung zu stemmen, sind quasi prädestiniert, den Erfolgsweg gehen zu können, andere dann nicht. Und das steht und fällt dann ja oft mit dem Engagement des Vereins, richtig? Oder mit der handelnden Person im Verein, die dafür...
Mit deinem Netzwerk, und, mit deiner Infrastruktur, ja.
Vermarktung, da fängt es ja schon an mit Marketing und Brand Awareness im kleinen Stil und so weiter und so weiter. Und da hat Robert ja nicht ganz unrecht, wenn du natürlich als vielleicht Vorstand oder Kassenwart oder ich sag mal, in irgendeiner offiziellen Funktion aus dem Verein Beziehung hast, Netzwerk, zu Großgrundbesitzern, großen Industriellen, angesiedelter Industrie, großen mittelständischen Unternehmen, dann ist es natürlich schon sehr fördernd und förderlich für die ganze Geschichte. Wenn jetzt eben diese Vereine, von denen du jetzt sprichst, Carsten, vielleicht diese Möglichkeiten aufgrund von Geografie und genereller Infrastruktur vielleicht nicht hatten, berechtigt, dass sie sagen, nee, wir gehen das Risiko nicht ein. Andere tun sich da vielleicht leichter, haben einen Mäzen, der hinten dran steht. Was aber immer noch in Frage stellt, ist es dann eine... Also wie gleich ist dann gleich, ja?
Ja.
Da fängt es ja schon an, um richtig Geld zu gehen. Ja.
Also ich merke schon, ich stehe hier bin nicht in der Lage, meinen Punkt richtig
auszuführen. Dein Punkt ist klar und deutlich. Die Kommerzialisierung und das Ganze verbunden mit immer mehr Investment und immer mehr Geld tut quasi diesen Amateursport oder diesen wunderbaren Fußballbreitensport vielleicht in ein falsches Licht darstellen, weil es halt dann einfach mehr um andere Dinge geht als um 90 Minuten Fußball spielen und das einfach 11 gegen 11. Also das ist so, wie es jetzt bei mir angekommen ist.
Das hat doch funktioniert. Ja, nein. Sehr, sehr gut.
Nein, das ist bei mir vollkommen angekommen. Und aber ich glaube, es ist
jeder Verein sollte aufsteigen können. Und wenn es halt dann irgendwann nicht mehr geht, natürlich gibt es das gleiche Beispiel auch wahrscheinlich in der C-Klasse, dass ein Team sagt, Aufstieg in die B oder A machen wir nicht, weil wir den Unterbau nicht haben. Und wir sind eine jüngere AHA und wir wollen aber nur kicken. Fair enough. Ja? Und drüber wären die Fahrzeiten zu lang. Ja, das ist natürlich immer ein Aufwand.
Ja, das ist das. Und wenn die Fahrzeiten zu lang sind, dann irgendwann sagst du, dann brauchst du einen Bus. Andererseits...
Dann kostet der.
Ja, dann kostet der, weil bevor du dann einfach 6 Autos fahren lässt, wo 6 Spieler dann fahren, die haben dann wiederum 4 Mitfahrer, dann ist das halt auch wieder... Ja, es ist halt alles... Ist halt alles
die sind fertig. Alter, lass mich eine Anekdote aus meiner Baseballzeit erzählen, wenn wir dann mit 4 oder 5 Autos von München nach Fürth oder gar nach Coburg gefahren sind. Ja, die Fahrer konnten es im ersten Spiel eigentlich nicht einwechseln, weil die waren noch dreieinhalb Stunden Fahrt groggy.
Und die großen Vereine.
Und früh aufstehen.
Und natürlich. Die großen Vereine sagen: Nein, das machen wir nicht mehr, weil das Risiko ist zu groß, dass da
eben. Das ist auch ein Versicherungsthema.
Wenn du einen Unfall baust und hast dann Schwerverletzte, nee, die wollen dann lieber einen Bus haben, wo dann dementsprechend ist alles geplant.
Wo dann alle tot sind. Ja, klar. Aber dann. Nee, aber mit 6 Privatfahrzeugen ist die Wahrscheinlichkeit also, immer, dass einer liegen bleibt.
Wie auch immer. Ja. Wenn ein Verein, um auf den Punkt aber zurückzukommen, wenn ein Verein entscheidet, nicht aufzusteigen, dann hat er halt einfach wirtschaftlich sauber gerechnet. Ich weiß, das ist jetzt echt ein beschissenes Beispiel, aber mir fällt jetzt gerade ad hoc nichts anderes ein. Wenn du jetzt einen VW Passat, modernste Version fährst, dann kannst du dir den leisten, dann ist wunderbar. Aber wenn du dir einen 5er BMW fahren willst und willst es unbedingt, dann musst du halt mehr Steuern zahlen, ist die höhere Finanzierungsrate, das Ding ist teurer von der Anschaffung, von Wartung, von Reparaturen, die Reifen sind teurer, weil sie größer sind. Es ist halt alles teurer.
Musst du vorher kalkulieren. Dieses Fahrzeug wirtschaftlich sinnvoll leisten.
Und dasselbe kannst du im Grunde genommen umsetzen beim Fußball. Kriege ich eigentlich die Stadiongröße hin? Kriege ich die Zuschauer rein? Einnahmengelder sind nicht zu unterschätzen. Hast du ein Franchise-System hinterher? Kannst du überhaupt irgendwas anbieten? Hast du Schals und T-Shirts? Bist du überhaupt in der Lage dazu? Kannst du wirklich mit deinen Sponsoren Ausgehanzüge finanzieren? Hast du 3-4 verschiedene Trikotsätze? Bist du in der Lage, die Benzinfahrten zu zahlen? Kannst du die Gehälter von den ganzen Spielern leisten? Und wenn du in einer höheren Liga spielst, Regionalliga, kannst du diesen neuen Spieler, den du verpflichtet hast, auch zahlen? Weil wenn du die Regionalliga halten willst, brauchst du logischerweise Veränderungen in deinem Kader. Es ist seltenst.
Alles richtig. Aber ich glaube, so Kernthema der Frage oder der Thematik ist ja so ein bisschen, sind vielleicht in dem Bereich, den Carsten da angesprochen hat, die Regularien schon zu hoch, womit eine schon Vorauswahl stattfindet, beziehungsweise das Risiko für manchmal einfach zu groß. Es war ja nicht jeder Verein hat eben diese Infrastruktur, die du gerade angesprochen hast, Robert, um all diese Maßnahmen auch konsequent, konstant umsetzen zu können. Am Ende vom Tag ist ja nichts anderes als Vertrieb. Mm. Das kennen wir alle zu gut. Ja. Wir wissen aber auch alle, wie es in Vereinen zugeht. Ja, und dass da auch nicht immer alles Friede vor der Eierkuchen ist und dass viel Verantwortung immer auf ein paar Schultern lastet.
Kommen wir gleich dazu. Also hoffentlich. Ja. Oder in der Folge 3. Ja, mit Folge 3.
Ich mag ja den Diskurs und am Ende vom Tag dreht sich ja um eine
Machbarkeit.
Eine verbandsgegebene Chancengleichheit auf einem gewissen monetären Level.
Nein, das gibt's nicht.
Also das wäre ja aber eigentlich das Ziel, das wäre ja schön.
Nein.
Wenn ich jetzt
aber ganz ehrlich, aber
eines Auftretens...
Ja, das stimmt. Entschuldigung, Heiko, aber wenn du die Mercedes reinbringst, aber dafür gibt es ja den Toto und den Toto-Pokal, die einzelnen Pokale, wo du dich dann beweisen kannst. Da kannst du ja zeigen, könntest du mithalten mit einem Höherligisten. Also ein Toto-Pokal, da kann sich jeder anmelden. Also
das ist der DFB-Pokal in klein,
exakt, also auf regional ganz genau runtergebrochen. Also da spielt dann der Kreisklassist gegen einen Bayernligist oder der A-Klassist,
wenn er Glück hat,
genau. Oder der A-Klassist spielt gegen Landesliga.
Ist auch wichtig, aber auch da tust du dir einfacher, wenn du vielleicht schon einen solventen Geldgeber in der Hinterhand hast, ja. Und wenn dann noch, ich sag mal, der Filz zuschlägt, ja, wenn dieser Geldgeber vielleicht auch noch irgendjemand in Frankfurt beim DFB kennt, ja. Und gewisse Regularien und Standards so gesetzt werden, dass sie einfach viel Geld kosten. Und somit ja schon andere Vereine, die vielleicht sportlich sogar besser sind als die solventen Vereine, ja, damit ausgeschlossen sind, dann ist es ja schon, das ist halt immer dieser Graubereich, ja, wo
das ist doch eine
Kapitalismus und Fairness einfach kollidieren.
Okay, also ich muss euch echt wirklich auf den Boden der Tatsache bringen. Es ist relativ einfach, du gewinnst ein Spiel, wenn du die besseren Spieler hast. Punkt.
Es ist ein bisschen unromantisch, naja,
aber es ist faktisch.
Leider wahrscheinlich richtig.
Das ist richtig, aber Spiel gewinnen allein heißt ja noch lange nicht, dass du eine volle
Kasse natürlich hast. Das heißt es.
Nicht automatisch, nein. Robert, mittlerweile. Nicht
doch,
automatisch.
Doch, heißt es leider.
Nein. Wenn dein Stadion 400 Zuschauer hat, dann kannst du noch den Stadionpreis ein bisschen erhöhen, aber wenn du wirst ja deshalb über die Einnahmen keine Mehreinnahmen und auch eine Liga höher, hast vielleicht 20 Zuschauer mehr. Also das macht Kraut ja auch nicht
doch
fett. Ja, und der
Toto-Pokal
ist halt ein Spiel im Jahr.
Eine Liga höher heißt, du hast mehr Zuschauer von den Gegnern. Ich glaube, man muss. Oh, nein, ganz ehrlich.
Was kostet der Eintritt bei einem Bezirksliga oder bei einem
8 Euro, Spiel? 8 Euro, 10 Euro. Euro.
Ja, und was kommen da? 1000 Leute?
Naja,
die Zahl an 10er.
1000 ist viel, 800, aber keiner hat 800.
Ja, aber wenn du einen Mäzen hast, der dir einfach im Jahr eine halbe Million.
Du weißt aber nicht, wie lange er zahlt. Er verpflichtet sich nicht.
Das ist ja egal.
Das ist, glaube ich, die Dummrechnung vieler Vereine, genauso wie eine Agentur, die einen Großkunden hat und dann der 60% ihres Business
ausmacht. Es ist so oft passiert, dass so viele Vereine einen Mäzen hatten oder einen Bauern oder einen Sponsor, eine Versicherung, und der hat dann gezahlt 1-2 Jahre und dann hat er sich wieder verabschiedet und auf einmal steigst du wieder ab. Also
Türkgücü
zum Beispiel.
Du kannst ja noch so gut spielen.
Aber du kannst es nicht zahlen.
Ich glaube, Erfolg in dem Bereich hört sich für mich so ein bisschen an wie die Mischung aus einer guten sportlichen Leistung verbunden mit dem nötigen Kleingeld und Kapital in der
Wir reden von demselben. Dann lass es mich anders erzählen, Heiko. Wenn du gewinnen willst, gewinnst du nur mit besseren Spielern, und bessere Spieler kosten Geld. Punkt. Das heißt, wenn du einen Stoßstürmer brauchst und dein Stoßstürmer ist gut in der Liga und du bist jetzt aufgestiegen und du weißt ganz genau, wenn du die höhere Liga bestehen willst, brauchst du einen besseren Stürmer, du brauchst einen offensiven Mittelfeldspieler und dann brauchst...
Das ist unstrittig, Robert.
Das ist der Kern der Diskussion. Und dann brauchst du einen rechten Verteidiger und den musst du zahlen. Und um den zahlen zu können, brauchst du den mit 10.
Richtig. Oder ein gutes Marketing oder die Kombination aus beiden, dann bist du auch erfolgreich. Hat aber alles noch nichts damit zu tun, welche Kosten generell die Regularien, die von DFB aufgestellt werden für gewisse Ligen, die erfüllt werden müssen, die Vereine ja auch Geld kosten, die auch bezahlt werden müssen, mal abseits des Spielers.
Aber okay, aber was willst du denn an den Regularien jetzt großartig da versuchen zu verändern? Dann sagt man halt einfach, Bezirksliga brauchst du kein Stadion, Landesliga brauchst du, glaube ich, ein Stadion. Da müssen 4.000 Leute Platz haben. Eine Liga höher brauchst du dann vielleicht 10.000 und dann dritte Liga brauchst du 15.000. Ja, das ist doch klar. Ist doch logisch. Du brauchst nur diese
Natürlich. Aber in dem Moment, wo es dann aber nur noch ums Geld geht und ein Verband gewisse Hürden vorgibt, die es zu erreichen gilt, in Form von Ordnerpersonal, Sicherheit, Größe des Stadions und so weiter. Ja.
Wer soll es denn sonst sein?
Da sind wir doch an dem Knackpunkt, an dem Knackpunkt, was Carsten angesprochen hat, dass 3 oder 4 Vereine, die aufsteigen könnten, ja, theoretisch, es eben nicht machen, weil sie die Investition scheuen und die Kosten einfach scheuen. Das heißt aber da automatisch, dass die aktuellen Regularien nicht aus sportlicher Sicht getrieben sind, sondern aus monetärer Sicht.
Richtig. Sportlich
in dem Moment, wo du Einfluss haben oder wo vielleicht Einflüsse da sind von irgendjemandem, der Interesse an irgendeinem Verein hat, der Gehör findet beim DFB in Frankfurt, dass da einfach eine gewisse Vetternwirtschaft.
Ich glaube, das ist eine.
Und das ist am Ende vom Tag da schon um sehr viel.
Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Da tut mir echt leid, aber da bin ich raus. Also, weil du dann einfach, du hast ja gar keine andere Maßgabe. Du steigst jetzt halt einfach mal von der Bayernliga in die Regionalliga auf. Du steigst auf, du weißt es vorher. Und wenn du es vorher schon weißt.
Dann triffst du die Entscheidung, nicht aufzusteigen.
Du weißt es vor dem letzten Spieltag.
Ja, du weißt halt einfach, dass du nicht aufsteigst. Wenn du aufsteigst, dann weißt du, dass du es dir nicht leisten kannst. Ja, jetzt warte mal. Gesetz des Falles, du steigst jetzt auf. Und du bist in der höheren Liga. Dann weißt du auch, dass du dir neue Spieler leisten musst. Du kannst mit deinem jetzigen Kader, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß.
Der Kader steht ja da gar
nicht. Das ist genau der Kausus Knaxus, mein Freund. Also da ist ja aber der elementare Fehler, da ist ja der Bruch in der Logik bei dir. Denn wenn du mit diesem Kader aufsteigst in die höhere Liga, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich, ziemlich groß, dass du wieder absteigst. Dann hast du ein Jahr...
Dass du die Klasse nicht wirst halten können.
Und du hast die hohen
können.
Kosten für die anderen Anforderungen.
Ja, aber trotzdem.
Und wenn du teure Spieler einkaufst, hast du
dann hast du einfach die Chance, dich zu halten.
Du kriegst im Normalfall nur einen Einjahresvertrag in den Ligen, Heiko. Also du holst ja, das Risiko, was du eingehst, ist, dass du vielleicht deinen guten Bayernliga-Mittelstürmer vergraulst, weil du dir einen sehr guten mit Regionalliga-Erfahrung holst. Der ist das finanzielle Risiko so lala, weil der kriegt einen Einjahresvertrag. Dann ist der nach einem Jahr weg, aber der davor ist auch weg.
Ja, also das ist ja auf vielen Ebenen halt, ich glaube,
Sind
wir schon alle beieinander, ja?
Ich habe hier mal kurz was rausgesucht, während ihr so schön diskutiert habt. Hashtag Zuschauer. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz geil und ganz spannend. Zuschauer, Region Bayernliga Nord. Jetzt würde ich gerne die Frage stellen, wer glaubt ihr hatte die höchste Zuschauerzahl als Verein? Stelle ich nicht die Frage, weil ihr die Vereine nicht kennt, aber vielleicht mal an unseren Insider, Robert, Bayernliga Nord, Zuschauerschnitt top und bottom. Fühlst du dich in der Lage, einen Tipp abzugeben?
Also ich schätze mal die höchste Zuschauerzahl Bayernliga oder Regionalliga, was war das?
Erstmal Bayernliga, Regionalliga, ne? Machen wir gleich. Und zwar im Jahresschnitt.
Im Jahresschnitt. Ich schätze mal Bayernliga 750.
Das Top-Team.
Das Top-Team, und, ja.
Das Schlechteste?
Also 400, 300.
Okay, jetzt wird es schon interessanter. Ich mache jetzt hier erstmal Lokalkolorit. Und erzähle euch, dass der VfB Eichstätt an Nummer 4 der Zuschauerliste liegt. Heiko, du warst da schon. Zweimal habe ich dich schon hinentführt. Mit einem Schnitt,
ich mag das da.
Mit einem Schnitt von 377.
Schau.
An Position 4.
Und
Position 1?
Rund um den Platz, ja.
Position 1 ist ein, na, da kommst du nicht drauf. Bayernhof, yep, haben ein Stadion mit Kapazität 8.100 und haben im Schnitt 627.
Ja, ich habe halt Ahnung. Es tut mir echt leid.
Deswegen haben wir nicht eingeladen, Robert.
Aber das ist genau das Thema.
Aber jetzt sag nochmal, apropos Ahnung, was hast du gesagt, der schlechteste Schnitt? Was
war das? 300, glaube ich, und das beste 750.
Ja, genau. Eichstätt liegt mit 377 auf Platz 4. Ja. Das schlecht besuchteste Team ist Ingolstadt 2.
Das ist wahrscheinlich 120 bis 280.
89 Zuschauer.
Das siehst du mal. Das sind dann die Hardcore-Fans.
So, aber das waren jetzt die Zahlen für die Bayernliga Nord. Lass uns das gleiche Spiel vielleicht nochmal für die Regionalliga Bayern machen. Robert, dein educated guess, Regionalliga Bayern, da kennst du die Vereine eher so ein bisschen, ne?
Ja, also
Top-Schnitt und
Top ist
Low-Schnitt.
Average, oder? Dritte Liga.
Nee, vierte.
Vierte Liga, Regionalliga. Ich sage mal um die 1800 bis 2000, sowas um den Dreh.
Top-Team. Und
Lowest ist irgendwo 600.
Das ist interessant, dass du oben bist du immer recht nah, unten verhackstückelst du dich immer hart. Top-Team sind die Würzburger Kickers mit einem Schnitt von 2420. Aber da ist natürlich auch ein gewachsener Verein, eine viel Infrastruktur. Am Platz 2 die Spielvereinigung Bayreuth mit 2282. Abgeschlagen auf dem letzten Platz Türk Gücü München mit einem Schnitt von 256.
Das war auch mal anders.
Ja, die Türk Gücü, über diesen Verein reden. Türk Gücü,
wie in der Landesliga war, hatten die Zuschauer zum Teil 3000 an der Bezirkssportanlage in München, wo echt Polizei war.
Da hatten sie aber auch noch ihre Traditionskarte. Die ist das ist ein wunderschönes Thema, um drauf einzugehen. noch ganz kurzer Cut, das war ja Bayern. Bayern ist ja langweilig. Regionalliga West. Traust du dir dazu was zu gessen?
Also ganz unten, das ist irgendwo 200 und oben ist irgendwo 1500.
Regionalliga West. Mhm. Also ich sag dir mal ein paar Vereine, die da spielen. Mhm. Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Aalen, Gladbach 2, Schalke 2, Düsseldorf 2, Wuppertal, Fortuna Köln, Bocholt.
Ja, okay.
Also sind schon ein paar Traditionsteams.
Ja, das sind auch andere Eintrittspreise, da sind die Kosten, die nicht so viel, die Eintrittsgelder. Ja, gut, okay, lass mich nochmal abändern. Top-Spiele, Top-Vereine, vielleicht dann doch die 3.000 bis 4.000 irgendwo da dazwischen und unten dann eher so 800 bis 1.200. Weil ich glaube einfach, dass die Eintrittskarten dann auch eher bezahlbar sind.
Das wäre es natürlich ein anderer Aspekt. Let's be quicker. Eigentlich hast du total abgekackt, aber nicht wirklich, weil der Spitzenreiter Alemannia Aachen hatte einen Zuschauerschnitt von 19.708.
Das ist wohl heftig.
Rot-Weiß Oberhausen an 2 mit knapp 3.000, da war es gar nicht so falsch.
Na, schau an.
Unten hast du dich wieder mal komplett ver-euphemisiert. Schalke 2 bringt es gerade mal auf 388 Zuschauer.
Das ist aber trotzdem respektabel. Ich meine, 400 Zuschauer.
Für eine zweite Mannschaft. Da 400, haben wir dieses zweite Mannschaft-Thema 400, wieder.
Wahnsinn. Also jetzt mal aufgerundet. 400 Leute schauen bei der zweiten Mannschaft zu. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Das ist echt top.
Vergleich FC Bayern München 2, 672.
Ja, das nimmt sie auch nicht viel. Ich kenne die viele von der Schickeria, die auch die zweite Mannschaft supporten und sich anschauen. Also das sind dann auch wirklich diejenigen, die wirklich nur den zweiten auch hinterherfährt. Das ist halt eine andere Community. Das ist eine ganz andere Beziehung, die haben.
Aber es fällt schon auf, dass zum Beispiel Regionalliga Bayern, Türkgücü ist ein Sonderfall. Auf den drei Plätzen davor liegen die Zweitvertretungen von Nürnberg, Augsburg und Fürth.
Alles richtig gemacht.
Ja.
Alles richtig gemacht.
Also zweite Mannschaften sind kein Zuschauermagnet.
Und schau, der Erstligist hat Interesse, der Trainer der ersten Ligamannschaft hat Interesse, dass die zweite Mannschaft mindestens in die dritte Liga aufsteigt.
Ja, das haben im Moment zwei Teams geschafft, oder? Ja, jetzt wieder zwei.
Genau.
Dortmund 2, Hannover ist aufgestiegen.
Genau.
Und davor war Freiburg 2.
Freiburg 2 war auch doch drin.
Kannst du mir das erklären, wieso kann Hannover 2 aufsteigen?
In die dritte Liga?
Ja.
Aber dann auch nicht mehr weiter.
Nein, nicht mehr weiter, aber
da ist, glaube ich, eine Klasse Unterschied reicht, glaube ich, da. Aber wenn du wenn Hannover in die erste Liga aussteigt, dann darfst du nicht in die zweite aufsteigen.
Genau, weil immer eine Liga dazwischen
sein
muss.
Genau, aber ich glaube, bei der dritten Liga...
Warum geht es bei dritter und zweiter?
Ich meine, dass dritte und zweite das nicht so läuft, dass da eine Klasse...
Nein, tut es nicht, weil Hannover ist zweite und Hannover 2 ist dritte Liga.
Naja, dass man ihnen das dann nicht verwehrt.
Komische Regelung.
Nee, dass man es ihnen nicht verwehrt, dass sie dann...
das ist doch Blödsinn.
Ich lache mich, checking, sehr geil. Also man versucht ja das ja nicht so starr zu halten... Also der Erstligist, der ist ja schon eh ganz oben. Jetzt versuchst du dem Zweitligisten ein bisschen einen Steigbügel zu halten, dass seine Mannschaft wenigstens in die dritte Liga aufsteigen kann, um ein Backup zu ermöglichen für die erste Mannschaft. Und da macht man es ihnen jetzt leichter.
Überall sonst muss eine Liga dazwischen sein. Also ich weiß, dass Ingolstadt 2, haben wir eben gehabt, ist in der Bayernliga Nord. Wenn Ingolstadt aus der dritten Liga absteigen würde in die Regionalliga, würde die zweite zwangsabsteigen. Eins tiefer, weil immer eine Liga dazwischen.
Aber ist denn nicht Regionalliga, sind es nicht 5 Ligen?
Deutschlandweit?
Ja,
maybe.
Ja?
Vielleicht ist das
und
der
Und ich glaube, aus dieser mathematischen Betrachtung ist es, glaube ich, nicht machbar. Ich meine es, ohne es zu wissen. Keine Ahnung. Das ist
also ich war auf jeden Fall verwundert.
Das ist gefährliches Halbwissen, was jetzt hier macht. Ich möchte mich da ehrlich gesagt gar nicht so committen. Aber ich meine, gehört zu haben, weil es 5 sind, Transdeutschland, dass dadurch dann die Möglichkeit von, dass die zweite Mannschaft dann in die dritte Liga aufsteigen darf, wenn die erste in der zweiten ist. Aber ich halte mich zurück.
Hat auch mit unserem Thema genauso viel zu tun wie der Rest der letzten Stunde, die wir beschnackt haben.
Ich wollte es gerade sagen, ja. aber trotzdem interessant, eine durchaus interessante Diskussion und Konversation. Aber sagt mir dann bei den zweiten Mannschaften immer nur Handbreit Liga unterm Kiel, nee, oder Handbreit Klasse unterm Kiel, damit es besser läuft?
Den verstehe ich.
I don't know.
Ist aber richtig, damit du dann keinen Wettbewerbsvorteil hast. Weil deswegen ist es
nicht. Wenn du von der oberen Mannschaft einen runtermeldest, oder?
Nee, dass du dann.
Rekonvaleszent.
dass du, wenn du eine Klasse dazwischen hast, dann zeigt sich halt dann einfach, wer wirklich erste Mannschaft und wer zweite Mannschaft ist. Weil wenn die Klassen zu nah beieinander sind, ist der Unterschied nicht mehr in der Qualität des Spiels zu erkennen. Das heißt, du kannst dann du musst ja vor jeder Saison musst du benennen, welche Spieler ist erste Mannschaft und welche Spieler ist zweite Mannschaft. Und wenn du eine Mannschaft hast, die eine Klasse unter dir ist, dann kannst du eher tauschen. Das heißt dann, du kannst dem Trainer von der zweiten sagen, ich brauche den, weil meiner ist verletzt, der ist im Urlaub, der kann nicht. Dann kannst du schneller hochholen. Dann holst du dir den leichter hoch mit einer Klasse, ohne einen Klassenunterschied, als wie wenn du...
Du hast weniger Qualitätsverlust, exakt, wenn du den exakt, daraus
anhältst. Ja, weil er spielt halt einfach näher von der Qualität her. Und das macht halt dann...
Du darfst immer noch tauschen zwischen den Mannschaften zum Beispiel.
Ja, bis zu 3 Spieler. Und die 15-Tage-Regel ist da drin.
Drei Spieler, ich glaube, das gilt sogar für mehr, aber 15. Die dürfen in der ersten Mannschaft nicht mehr als x, ich glaube, 4 Spiele gemacht haben über 90 Minuten oder so.
Ja, genau, es kommt auch darauf an.
Weil dann sind sie für die zweite gesperrt.
Und es kommt darauf an, wenn du in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden bist, dann bist du zum Beispiel wieder frei. Spielst du von Anfang an, bist du gesperrt und das für 15 Tage.
Ja, und eben nach deinem 5. Spiel in der ersten Mannschaft darfst du nicht mehr in die zweite.
Ja, okay, das wusste ich nicht. Okay, verstanden.
Aber das kann auch von Liga zu Liga variieren. Ich habe das dieses Jahr ein bisschen beobachtet. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Okay, wisst ihr, was ich beobachtet habe? Dass Carsten einfach ein Orakel ist mit seinen selbsterfüllenden Prophezeiungen. Denn eigentlich wollten wir über ganz andere Themen heute sprechen.
Der Robert ist schuld.
Danke.
Ich glaube, wir sind da alle dran schuld.
Nein, weil wir schaffen das ja sonst auch, Heiko. Der Robert ist hier der Ausnahmestern. Nee, ist ja super. Und ich finde es auch klasse, wie man eigentlich das Gleiche sagen will und trotzdem so miteinander diskutieren kann und sich verlieren in der Diskussion. Weil ich glaube, im Kern sind wir uns ja alle einig. Nur jeder hat halt einen anderen Ausgangsblickpunkt. Ja, und dann, ne, kommt eine Diskussion, eine Konversation zustande.
Ja, das darf ja auch keine Diskussion sein und so immer wieder auf einen gewissen Konsens kommt. Und ich glaube, das haben wir ja auch ganz gut geschafft. Von daher alles gut, aber ich sehe, dass wir schon bei über einer Stunde, bei einer Stunde 15 brutto sind. Und wenn ich sehe, was noch alles auf dem Zettel steht, ja, dann kommen wir einfach um die dritte Folge nicht drum rum. Blöd, aber auch. Müssen wir damit dann auch sicher nicht so lange, bis wir die dritte Folge aufnehmen.
Vielleicht sollten wir.
Nachdem die Technik jetzt eingerichtet ist.
Vielleicht sollten wir dann doch ein Storyboard noch mal schnell aufschreiben, bevor wir uns dann verzetteln.
Haben wir ja eigentlich.
Ich fand's mega spaßig. Mir hat es richtig Spaß gemacht, weil das ist exakt, nur damit ihr zwei das aber wisst, das ist exakt die Art und Weise der Diskussion, die ich im Vereinsheim habe mit anderen Fußballkennern. Und auch nicht Fußballkenner.
Ich bin ja kein Fußballkenner.
Das war jetzt als Kompliment gemeint, glaube ich, ja, Heiko.
Ja, absolut.
Oder? Ja.
Okay. Ja.
Dann finden wir uns im Vereinsstüberl demnächst wieder ein.
Also sag ich mal. Ihr seid herzlichst eingeladen. Ich lade euch ein ins Vereinsheim. Ich lade euch ein in mein neues Vereinsheim. Ich bin ja jetzt dann ab nächster Woche bin ich ja dann neuer Trainer von einer neuen Mannschaft und dann lade ich euch ein und dann zeige ich euch einmal Vereinsmeierei Fußball im Münchner Osten.
Ich weiß gar nicht, ob das ist, was wir sehen wollen, Heiko, oder?
Wenn da so viel Blaue am Start sind, weiß ich.
Und als ich von Vereinsheim redete, meinte ich auch eigentlich die Gadget-Funk-Studios, aber okay, das kann dann jeder.
Ja, mir ist es klar, ja, aber trotzdem können wir ja gerne mal.
Jetzt gucken wir erstmal, wie lange die den Robert da behalten, weißt du? Im blödsten Fall ist der. Nein, ich habe jetzt nichts gesagt.
Wer weiß das schon?
Und ich habe noch einen Tipp an alle Hörerinnen da draußen, die vorhaben, selber mal einen Podcast zu machen. Wenn ihr euch einen Partner sucht, schaut, dass die nicht im Vertrieb sind, in irgendeiner Form. Das könnte euer Leben enorm erleichtern.
Das finde ich aber schon ein bisschen
diskriminierend.
Shaming, ja.
Ja. Das ist voll Sales-Shaming, was ich hier betreibe.
Sagt der Kommunikationsexperte.
Der hat fast immer Zeit wenigstens für Podcasten. Und ich bin nicht hier mal in Mainz und in Hamburg und in Venezuela auf irgendwelchen schwindligen Messen und kann nicht podcasten deswegen.
Nein, aber da wir Robert ja auch gerne wieder in unser virtuelles Vereinsstübel einladen möchten, ja, haben wir jetzt erstmal den Channel-Namen geändert. Willkommen im Vereinsstübel.
Ja.
Ja, nein, cool. wie fast schon prophezeit, es wird eine dritte Folge geben. Schauen wir mal, ob wir dann zum Kern kommen oder
irgendein Kern.
Ob uns andere Dinge. Was kommt jetzt eigentlich nach der EM? Ist dann nicht noch irgendwie
Olympia,
diese Nations League oder
Olympia.
Sowas? Was ist denn diese Nations League? Ganz kurz so für mich noch als Fußball zum Verständnis.
Das versteht keiner. Das ist irgendwie.
Ich habe das irgendwo gelesen, aber ich habe es nicht verstanden.
So ein Ligensystem für die Nationalmannschaft. Ten. Robert?
Ja.
Okay.
Und da kannst du dich dann auch ganz toll qualifizieren.
Nations League ist.
Gibt es unterschiedliche Klassen, A, B, C, D, E, und du kannst innerhalb der Klassen aufsteigen, wenn du es dir finanziell leisten kannst.
Da waren sie wieder, die Gelder.
Sonst nicht, nein, ich glaube, auf Verbandsebene ist das jetzt nicht so ein Thema. Und am Ende wird ein Champion ausgespielt, ganz oben, und die anderen steigen auf und ab und können sich auf die Weise für Europameisterschaft qualifizieren. Und
ist das sowas wie die Bundesjugendspiele für Fußball, für Nationalmannschaften?
Du, das Witzige ist, da kannst du die belesensten Journalisten befragen. Ich glaube, Nations League können ja die wenigsten.
Ich glaube, das ist.
Habe ich auch gar nicht gefragt.
Ich glaube, das ist der DFB-Pokal für international.
Oder so.
Okay. Das ist okay.
Nee, das ist ja die Champions League.
Nee, das ist
auf Verbandsebene,
ja,
musst du sagen.
Dann da hast du.
Nee, Champions League ist ja
international Vereinsebene.
Nee, also ich sehe.
Ja, aber der DFB-Pokal ist ja.
Gott,
Leute! Klein kann gegen Groß gewinnen. Ja, und das Ganze dann
ganz
auf Nationalmannschaftsebene.
Genau.
Okay. Und Champions League ist ja Gewinner der einzelnen.
Nein, Champions League ist der Sechste der Bundesliga, kann den Ersten aus der Premier League besiegen.
Das ist doch
in der
das
Champions
stimmt
League.
Doch gar nicht.
Doch.
Nein, jetzt erst, aber sonst immer.
Ja.
Jetzt, aber
ja,
nur
aber
in diesem
sind
Jahr.
Sind wir aktuell oder sind wir aktuell?
Ja. Okay, warum habe ich eigentlich gefragt? Ich wollte dir.
Jeder
was ist
hat.
Denn mit das sieht gar nicht gut aus.
Jeder hat gewusst, die ersten vier ist Champions League. Der fünfte geht in die Europa League. Und sechste kriegt den ganzen Rest. Conference League, Nations League, bla 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 bla.
Nein, Nations League kriegt kein Verein.
Ja, ist in Ordnung. Also auf jeden Fall, es ist immer so gewesen, wenn jetzt natürlich die Bundesligisten jetzt natürlich so auftrumpfen und dann auch in der Champions League dann natürlich dann sensationell dann agiert haben, dann kriegen sie halt bessere Platzierungen. Das ist alles. Aber der Heiko hat ja was anderes gefragt. Nations League. Und Nations League, sag ich immer, ist der DFB international.
Okay, gut, damit kann ich was anfangen.
So ein geiler Typ. Ich liebe ihn.
Okay, liebe Hörerschaft, wenn ihr Input zu Nations League
wir
habt,
diskutieren hier weiter.
Schreibt es in die Kommentare. Ja?
Robert, Heiko im Channel bleiben. Alle anderen, war schön mit euch. Danke.
Danke,
ciao.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und pfiat euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.